Ganz herzlichen Dank. Freut mich auch, hier zu sein. Ich war irgendwann mal vor der Sinnflut schon einmal hier. Lange her. Schön wieder an der Industriestraße hier zu sein. Ich werde ab und zu die Lichter von der Ausstellung einschalten, wieder ausschalten. Die Ausstellung ist ein ganz wichtiger Teil vom Vortrag. Wenn Sie es vorher nicht angeschaut haben, dann in der Pause, dann haben Sie wieder Zeit dazu. Ich mache ein kleines Quiz gleich am Anfang. Nur die Kinder, also nur Kinder antworten, sagen wir bis 14 Jahren. Ich zeige ein Bild nachher, nicht sofort, aber bald ein Bild, und dann werde ich fragen, wie das heißt. Also nicht diese. Ich habe mich für Dinosaurier schon lange interessiert. Überhaupt für die Natur. Und ich schule meine Enkelkinder als Nachfolger. Ich weiß nicht, ob eine dann ein Nachfolger oder Nachfolgerin sein wird in meiner Arbeit. Ich mache solche Vorträge seit über 30 Jahren. Auf dem Büchertisch gibt es nicht nur Bücher, sondern auch sehr schöne, sehr interessante DVDs. Geschöpfe des Himmels, Geheimnisse des Vogelflugs ist nicht von Christen produziert worden. Es ist von Wissenschaftlern vorbereitet worden, aber sehr gut verständlich, jeder kann das gut verstehen. Unheimlich schöne Bilder, sehr interessant. Wissenschaftler, die wie ich früher die Evolutionslehre geglaubt haben, gelehrt haben, aber anhand von Beobachtungen, zum Beispiel gerade Vogelflug oder eben die Metamorphose, wie eine Raupe sich in ein Schmetterling umwandelt, die sagen, der normale Evolutionsprozesse, Zufallsprozesse und so weiter, das kann so etwas Komplexes gar nicht erklären. Die reden nicht von der Bibel, die reden nicht von Gott in dieser DVD. Es hat einen gewissen Vorteil, man kann das mit jemandem anschauen, der vielleicht etwas Frommes gar nicht anschauen würde. Die reden hier bei diesen DVDs von einem Intelligent Design, einem intelligenten Design oder Designer, einem Künstler. Und da kann man ja, beim Anschauen einfach die Frage stellen, ja, wer ist dann dieser Designer? Kennen wir den? Das ist von Christen gemacht worden. Es geht hier um das Alter der Erde, im Stein gemeißelt, verhältnismäßig neue DVD. Privilegierter Planet stellt die Frage, sind wir allein im All? Und das, also man kann sich nicht vorstellen, dass an irgendeinem anderen Himmelskörper alle Faktoren, die nötig sind, damit Leben existieren kann, dass die zusammenkommen können. Das ist überhaupt ein Wunder, dass es dieses privilegierte Planet gibt. Und dann dem Geheimnis des Lebens nahe, sind wir ein Zufallsprodukt. In den letzten 10, 12 Jahren immer mehr Wissenschaftler, wenn sie einfach die Zellen unseres Körpers betrachten, die sagen, Zufallsprodukt kann unmöglich sein. Das ist ein Programm dahinter, das ist Design dahinter. Auch hier ein sehr interessanter und gut verständlicher DVD. Man kann sie in Hausbibelkreisen, in Jugendstunden einsetzen, Freizeiten, Familienfeste, zweiter Weihnachtstag, wenn die Familie da gibt es Gesprächsstoff nachher. Man kann sie auch in einem Naturverein zeigen, die sind sehr interessant, sehr schöne Aufnahmen. In der Schule, mindestens ein Teil davon, im Rahmen von einem Referat. Und wenn Leute im Spital und Altersheim Zeit haben und Interesse, kann man da einen Laptop mitnehmen. Viele Möglichkeiten. Nun, wie heißt dieser Dinosaurier? Kinder, Hand hoch. Ja? Stegosaurus. Stegosaurus, ja, also einer ist ein Stegosaurus und Mehrzahl Stegosaurier. Und das bedeutet Dachechse. Die Ziegel hier, also Ziegel, die Platten auf dem Rücken, die sehen aus wie Ziegel auf einem Dach. Wozu konnten diese Platten auf den Rücken gedient haben? Kinder, was meint ihr? Warum die Platten auf dem Rücken? Ja?
Als Schutz.
Als Schutz, ja, dass sie nicht da angegriffen werden vom Hintern oder von oben. Könnte sein. Aber es gäbe auch eine andere Möglichkeit. Diese Platten haben unheimlich viele Blutgefäße drin. übermäßig viele Blutgefäße. Wozu könnten diese Platten mit dem vielen Blut darin gedient haben? Erwachsenen. Ja. Zum Blutaufwärmen, ja. Wenn ich dich anfasse, du bist warm, du bist sogar heiß. Aber wenn man einen Dinosaurier anfasst, der ist kalt. Und er braucht die Wärme der Sonne, um aktiv zu werden. Und so vermutet man, dass wir mit einer Art Solarzelle hier oben auf dem Rücken haben. Natürlich, wenn es zu heiß wird und eine kühle Brise geht, könnte die kühle Brise der Exzesswärme wieder abtragen. Natürlich, man weiß es nicht genau. Ja, die leben nicht mehr, aber es ist eine gute Überlegung. Ach ja, übrigens, falls Sie nicht daran gedacht haben, würden Sie bitte nicht vergessen und Ihr Handy jetzt in der Tasche leise stellen. Ganz herzlichen Dank, dass wir nicht während dem Vortrag gestört werden. Vielen Dank. Und dieser im Vordergrund, wie heißt der? Das weißt du ganz genau. Ja, du hast ein Referat in der Schule darüber gehalten, ja? Willst du weiter den Vortrag halten oder soll ich was sagen? Ja. Gut. Jawohl. Weißt du, was Tree heißt? T-R-I. Ja? Triceratops. Tree heißt drei. Hat drei Hörner. Und Ceratops heißt Hornschädel. Also der drei Hornschädel. Und gehört zu einer ganzen Familie von Dinosaurier. Die einen haben ein Horn, der anderen zwei, der anderen drei. Dieser hier, der hat auch mehrere Hörner, auch hinten am Schild. Ja. Wenn ihr denn einen deutschen Namen geben wollten, wie könnte der heißen? Wie wäre es mit stachliger Echse? Ja, in diesem Fall haben wir nicht mit Heizung zu tun, sondern wahrscheinlich schon mit Verteidigung. Und die beiden gehören zur Familie der Hornschädelsaurier. Und wir haben heute Abend auf dem Tisch etwas ganz Besonderes. Da hat man im Ahrtal mich, Sieber und Sieber, die haben mich angerufen und haben gesagt, Herr Wiskin, wir haben etwas, das Sie vielleicht interessieren würde. Es gibt nur 7 auf der ganzen Welt in diesem guten Zustand. Kommen Sie mal vorbei. Ich bin vorbeigegangen und jetzt haben wir es heute Abend hier. Es ist nicht der Horn selber, sondern der knochrigen Kern von dem Horn. Der Horn selber bleibt nie erhalten, das zerfällt. Aber der knochrige Teil, der Anker, das, was der Horn am Kopf geankert hat, das haben wir heute Abend hier auf dem Tisch. Und in dem Fall, was war hier in dieser Öffnung, wenn das der Horn ist? Ja, da haben wir die Augenhöhle. Die Tiere haben bestimmt diese Hörner benutzt, um ihre Jungen zum Beispiel zu verteidigen oder sich selber zu verteidigen. Im Nahkampf könnte der Spitz abbrechen vom Horn, ich meine der äußere Teil vom Horn. Aber es kann nachwachsen, denn das Horn lebt und das Leben ist im Blut. Und wenn ihr in der Pause im schrägen Licht das Horn genauer anschauen, werdet ihr die Rillen sehen, wo die Blutgefäße eingelagert waren zwischen dem äußeren Horn und diesem inneren Knochenkern vom Horn. Ihr werdet auch sehen, dass es ein paar Risse gibt. Das ist völlig normal, denn diese Knochen wurden aus den Felsen herausgehauen und da geht natürlich einiges dabei kaputt, aber man sammelt alle Teile und klebt sie wieder zusammen. Völlig normal. Und wie heißt der? Was meint er? Tyrannosaurus Rex, hast du gedacht? Ja. Ja, ich habe dich bewusst reingelegt. Tut mir leid, das ist nicht die Tyrannosaurus Rex. Gehört zur selben Familie, aber das ist nicht die Tyrannosaurus Rex. Gehört zur Familie der Tyrannenechsen, der Herrscherechsen. Du hast gut geraten, aber der Tyrannosaurus ist einfach ein bisschen anders. Das ist der Albertosaurus. Ich bin Kanadier. Und ich habe 3 Jahre im Provinz Kanada, im westlichen Kanada, im Provinz Alberta, im westlichen Kanada gelebt. Also ich bin nicht Amerikaner, sondern Kanadier. Wir leben nördlich der Vereinigten Staaten. Und das erste Mal, wo man diese Art von Dinosaurier gefunden hat, ein ganzes Skelett, das war in der Provinz Alberta. Und deswegen heißt er Albertosaurus. Aber das ist jetzt der Tyrannosaurus Rex. Der ist ein bisschen anders. Sein Schädel ist nicht so lang gezogen wie bei dem anderen. Was bedeutet Tyrannosaurus Rex? Jetzt sind die Kinder wieder dran. Tyrannosaurus Rex, ja? Ja? Ja, Rex ist König, jawohl. Tyranno, Tyrann, Herrscher, also König der Herrscher-Echsen. Man hat ihn einfach mal den Namen gelebt. Und wann lebte Tyrannosaurus Rex? Vor 80 Millionen Jahren? Das ist das, was man in den Büchern lesen kann. Ich habe eine Frage. Wie alt bist du?
11.
11, das glaube ich dir nicht. Unmöglich. Gibt es ein Papier zu Hause, das deine Familie hat, der beweisen kann, wann du geboren wurdest?
Ja.
Wie heißt dieses Papier?
Ausweis?
Nee, ich denke an etwas anderes. Das ist schon kurz nach der Geburt. Die Mutter, ist deine Mutter her? Vater?
Nee. Okay.
Vater, wie heißt das Ding? Geburtsurkunde, jawohl. Das ist meine Geburtsurkunde. Ich bin in Toronto geboren. Aber hat man je von einem Tyrannosaurus Rex eine Geburtsurkunde gefunden? Freilich nicht. Diese Sache mit den 80 Millionen Jahren, das ist eine Schätzung, eine Vermutung, eine Behauptung. Aber es gibt immer neuere Fakten, die diese Behauptung in Frage stellen. Man kann ins Internet gehen und nachschauen. Man hat nämlich als erster ein Oberschenkel und dann andere Knochen von einem bestimmten Tyrannosaurus Rex untersucht. Und wenn Sie T-Rex MOR im Internet eingeben, dann kommen Sie auf die Seite, wo das beschrieben wird. Und das Interessante ist, als man diese Knochen und dann andere vom selben Tyrannosaurus untersuchte, man hat weiches Gewebe entdeckt. Also es ist fast wie Jurassic Park, ja. Und Protein, also Eiweißfragmente, sind gefunden worden. Und wenn man so Weichteile findet, und dann, es war auch so, dass ein deutlich organischer Geruch, der hat gerochen wie frisch. Solche Dinge sprechen nicht für 80 Millionen Jahren. Nun, die Doktorandin, die diese Knochen untersucht hat, sie hat sogar ein bisschen Angst, ihrem Professor das zu sagen. Sie hat gesagt, Herr Professor, wissen Sie, der riecht so frisch. Er hat gesagt, ja, die riechen alle frisch. Ja, das ist nichts Neues. Was neu war die Tatsache, dass man Weichteile gefunden hat und diese Proteinfragmente, die eher zerfallen würden in so lange Zeiten. Nehmen Sie das einfach einmal zur Kenntnis. Ich selber habe Geologie studiert. Ich war per Du mit den Jahrmillionen. Ich habe auch Geologie unterrichtet. Irgendwann mal bin ich ins Nachdenken gekommen, ob das alles wirklich so alt ist, wie immer wieder behauptet wird. Als ich Christ wurde, habe ich zuerst einige Jahre lang versucht, in der Bibel die Jahrmillionen zu finden. Wirklich fieberhaft versucht. Ich habe alle Tricks angewendet, um ein paar Millionen Jahre in der Bibel herauszuholen, aber ich fand sie nicht. Und dann habe ich angefangen, solche Vorträge wie heute Abend zu halten und immer wieder wollten die Leute wissen, ja, Herr Wiskin, was meinen Sie, wie alt ist die Erde? Es ist ein bisschen müßig, jeden Abend dieselbe Frage zu beantworten. So habe ich ein Heft geschrieben, das ist auf dem Büchertisch. Wenn Sie Fragen haben, dieses Heft habe ich nicht für Theologen oder Wissenschaftler geschrieben, sondern für ganz normale Leute, ist gut verständlich. Was sagt die Bibel und was sagt sie nicht zum Alter der Erde? Sie werden sehen, warum ich meine Meinung geändert habe, dass ich glaube, dass die Erde verhältnismäßig jung ist und demzufolge auch die Fossilien in den Gesteinen. Nur Dinosaurier interessieren vielen, aber nicht alle. Meine Mutter zum Beispiel, das ist nicht meine Mutter, meine Mutter, sie konnte sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass es Dinosaurier gegeben hat. Sie hat gesagt, also ich kam, ich war 12 Jahre alt, ich kam von der Schule nach Hause, hey Mama, nächste Woche gehen wir nach Toronto ins große Museum und da sehen wir echte Dinosaurier, meine Mutter. Dinosaurier hat es nie gegeben. Aber Mama, es gibt die Knochen und so weiter. Sie hat gesagt, nein, Gott, der liebe Gott, würde unmöglich so etwas Schreckliches schaffen wie ein Tyrannosaurus Rex. Nun, ich habe es meiner Mutter nicht ins Gesicht gesagt, aber ich habe so ein bisschen gedacht. Meine Mutter will nicht glauben, dass es diese Tiere gegeben hat, obwohl man die Zähne gefunden hat, das ganze Skelett gefunden hat. Und bei manchen Dinosaurier findet man die Eier und so weiter. Sie glaubt, dass Gott so etwas Schreckliches nicht schaffen würde. Und dann habe ich gedacht, ob meine Mutter von einem Tyrannosaurus Rex gefressen wird oder von einem Löwen, der Endeffekt wäre mehr oder weniger dasselbe. Hat Gott Löwen geschaffen? Ja, meine Mutter würde freilich sagen, hat Gott Löwen geschaffen. Aber haben Sie mal gesehen, wie eine Löwe eine Gazelle packt und zerreißt? Das ist auch schrecklich. Meine Mutter hat mir wahnsinnig viel geholfen. Und ich denke, ich würde heute Abend nicht hier stehen, wenn meine Mutter nicht so viel für mich gebetet hätte. Aber in einer Sache hat sie mir nicht helfen können, weil sie einfach nicht glauben könnte, dass es diese Tiere gegeben hat. Und so habe ich einen Vortrag gemacht, weil ich möchte nicht, dass es wieder 12-jährige Jungs gibt, die enttäuscht sind, weil die Mutter Dinos hasst. Und so habe ich diesen Vortrag für meine Mutter gemacht. Das heißt, sie hat es nie gesehen, weil sie ist schon in der Ewigkeit bei Gott. Dinosaurier, Riesen und Zwerge der Urzeit und was die Bibel dazu sagt. Und dieser Vortrag widme ich meiner Mutter. Und es gibt nur einen Grund, warum ich diesen Vortrag heute Abend halte. Ein einziger Grund. Ich möchte, dass am Ende von diesem Vortrag alle Mütter, zukünftige Mütter und Großmütter, man ist nie so alt, um Neues zu lernen, dass alle Frauen am Ende von diesem Vortrag absoluten Dino-Fans sind. Ich weiß, es ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, aber das ist mein Hauptziel heute Abend. Jetzt gehen wir an die Arbeit. Also Dinosaurier gibt es leider nicht mehr. Die sind ausgestorben, aber es gibt die Möglichkeit, sie zu studieren. Man findet ihre Knochen, ihre Überreste im Stein. Und das nennt man ein Fossil. Und dann gibt es die Feinarbeit, wo man arbeitet so mit Bohrer und so weiter und Schaber, ähnlich wie bei einem Zahnarzt. Und bis so etwas, das ist auch einer der Ausstellungsstücke hier auf dem Tisch, das ist echt, rote Punkt ist auf dem Etikett, das bedeutet, das sind echte Fossilien. Diese kleine Echse ist in China gefunden worden, von einem Deutschen für mich präpariert. Das hat Stunden gebraucht. Zuerst hat man nur Stein, ja, aber er sieht eine kleine Wölbung und vermutet, dort darin liegt was. Und dann geht er vorsichtig an die Arbeit und tatsächlich, nach vielen Stunden, hat man es freigelegt. Nun, obwohl das Tier ausgestorben ist, es gibt es nicht mehr, diese bestimmte Art von Echse, man kann am Hang von dem Fossil schon einiges an Informationen gewinnen. Zum Beispiel, wie lang war der, etwa wie schwer, wie sind die Beine gehalten worden und so weiter. Also anhand von einem gut erhaltenen Fossil kann man einiges an Informationen gewinnen. Aber manchmal findet man nur Teile, zum Beispiel hier. Und das ist auch bei der Ausstellung dabei. Ein Wirbel, zwei Zähne, ein paar gebrochene Knochen. Und da steht auf dem Schild Edmontosaurus. Wieso kann man das wissen, wenn es nur ein paar Teile gibt? Also erstens einmal zu dem Namen. Edmonton ist die Hauptstadt von Alberta. Und in der Nähe von Edmonton hat man das erste komplette Skelett von diesem Viech gefunden. Und oft wird ein Fossil nach dem ersten Ort, wo es gefunden wird, genannt. Ja? Nicht immer, aber in diesem Fall auch. Aber bei dem Stück auf dem Tisch hier, wieso kann man wissen, wenn es nur ein Wirbel ist und ein paar gebrochene Knochen und zwei Zähne, wieso kann man wissen, dass das Teile von einem Edmontosaurus ist? Weil man das ganze Skelett hat und die Zähne, die sind typisch für diese Art. Übrigens, habt ihr die Ausstellung genau studiert? Wie viele Zähne hat ein Edmontosaurus im Mund? So, ihr wart am Anfang an dabei. Ihr habt mehr als eine halbe Stunde Zeit gehabt. Wie viel? Steht auf dem Kärtchen. Oh je. Ja. Haben wir einen Zahnarzt hier? Haben wir eine Zahnarztgehilfin? Mehr als 1000 Zähne im Mund von einem einzigen Viech. Also da hat ein Zahnarzt Arbeit. Ja? Und dann aufmerksam gemacht worden durch die Zähne, hat man die anderen Knochen genau untersucht. Ah ja, das passt auch. Das kennen wir von dem kompletten Skelett und so weiter. Und dann weiß man, dass dieser Teil hier natürlich nicht zu dem Dinosaurier gehört. Das Tier, dem das gehört, lebte zur selben Zeit, am selben Ort wie der Dinosaurier. Aber das ist nicht Teil von einem Dinosaurier, das ist Teil von einer Schildkröte. Und zwar ein Teil vom Panzer. Und zwar von einer Schildkrötenart, die es heute noch gibt. Und das ist das Interessante. Zur selben Zeit, als die Dinosaurier gelebt haben, lebten mit ihnen zusammen, zur selben Zeit, am selben Ort, Tiere, die nicht ausgestorben sind, die heute immer noch leben. Und nicht nur Schildkröten, viele andere Dinge. Ich zeige einige Bilder später. Wenn man erklären will, weshalb Dinosaurier ausgestorben sind, muss man zugleich erklären, weshalb die anderen Tiere, die mit ihnen zusammengelebt haben, am selben Zeit nicht ausgestorben sind. Das ist der Knacknuss. Wie kann man erklären, dass die einen aussterben und die anderen nicht? Dinosaurier haben Eier gelegt und diese Eier waren erstaunlich klein im Verhältnis zu den Tieren, die sie gelegt haben. Nun, diese Eier auf dem Tisch habe ich an der Universität Wien tomografieren lassen. Das heißt, man macht Schnittbilder, um zu wissen, erstens einmal, ob sie echt sind, denn die kommen aus China und bei den Chinesen weiß man nie. Tut mir leid, will niemand so nahe treten her. Und zweitens wollte ich wissen, ob Babyskeletten darin sind. Das gibt's. In meinem Eier nicht. Ich bin irgendwie froh, weil die Eier sind so schön, es wäre schade, sie öffnen zu wollen. Gut erhalten. Nur die Tiere, die diese Eier gelegt haben, die schätzt man auf etwa 5 Stockwerk hoch. Die größten Eier, die man von einem Dinosaurier gefunden hat, die habe ich hier nicht echt, sondern Abguss, aber in echter Größe. Ja, aus Gips. Die anderen Eier sind echt. Und schaut, das sind die größten. Und die sind etwas im Durchmesser, also rund, wie die, die ich hier auf dem Tisch habe. Und man erwartet nicht, dass man größere Eier finden wird. Also alle Dinosaurier fingen klein an, denn sie schlüpften alle aus verhältnismäßig kleine Eier. Wenn man aber bedenkt, dass als Großeltern, ich meine die Großen, das sind Alte, die sind schon jahrzehntelang gewachsen, ja. Die Großen, die wurden bis zu 5 Stockwerke hoch, so etwas so hoch wie dieses Gebäude hier. Ja. Aber die fingen klein an. Denn, guck mal dort hinten, die Eier, die gerade gelegt werden, die sind nichts im Vergleich zu dem Riesenviech. Nun, das ist eine ganz wichtige sachliche Information, die wir später im Vortrag brauchen. Denn zuerst rede ich einfach über die Dinosaurier allgemein und dann fange ich an, nach und nach ein bisschen über die biblische Bedeutung von diesen Tieren zu reden. Aber man muss zuerst die Tiere verstehen, bevor man sie in Verbindung bringen kann mit der Bibel. Schade, dass ich das nicht alles damals wusste, wo ich 12 Jahre alt war. Dann hätte meine Mutter vielleicht einen Dino-Vortrag halten können, aber ich war noch nicht so weit. Nun, die Modelle, die kann man alle miteinander vergleichen. Die haben denselben Maßstab, 1:30. Das heißt, in Wirklichkeit könnte dieser Dinosaurier 30 Mal größer werden. Nun, wenn ich sage 2-mal größer, das kann man abschätzen. 30 ist schwierig und deswegen haben wir einen Maßstab. Ein Kind von 14 Jahren. Ist jemand hier 14? Bitte aufstehen. Bitte. Jawohl, da haben wir unsere Playmobil-Männchen. Danke, herzlichen Dank. Ja. Also wenn manche Dinosaurier vor dir stehen würde, könntest du ihm in die Augen schauen und anderen musst du den Hals recken. Ja. Einfach zu den Modellen auf dem Tisch. Nun, Dinosaurier sind aber nicht die größten Tiere, die es hier gegeben hat. Es gibt ein Tier heute, der ist größer und schwerer als selbst die größten Dinosaurier, die man bis jetzt gefunden hat, und das ist das Blauwal. Nun, ich wusste, ich muss meine Modelle nachher in Transportkisten transportieren, und so habe ich ein Männchen gemacht, kein Weibchen, denn bei den Walen sind die Weibchen größer. Tut mir leid, meine Herren, aber es ist halt so, ja. Und so habe ich ein kleines Männchen gemacht. Aber selbst ein kleines Männchen von einem Blauwal ist größer als die größten Dinosaurier, die man bis jetzt gefunden hat, und bestimmt auch schwerer. Man findet auch Spuren. Wir haben eine ganz rechts am Tisch, hinten haben wir eine Platte, die steht aufrecht. Ich habe sie hier einfach auf die Seite gestellt. Und man vermutet anhand von den Spuren und die Abdrücke, die gemacht worden sind, dass diese Art, man fand die Knochen nicht, aber man vermutet, dass er auf den Hinterbeinen gelaufen ist. Ja, und das wäre also der Hinterfuß, und an der Vorderfuß, da hat er sich nur ein bisschen abgestützt damit. Denn wenn man das von der Seite anschaut, sieht man, dass die Schlammschichten, worüber das Tier gelaufen ist, tiefer heruntergedrückt sind. Also, es ist auch tiefer, man sieht es auch hier. Und so vermutet man, dass diese Art auf dem Hinterbeinen lief und nur gelegentlich sich mit den Vorderbeinen, so zwischen den Beinen, ein bisschen abgestützt hat. Natürlich kann man das nicht ganz sicher wissen, aber das ist eine gute Vermutung. Da wäre also der vordere Fuß so ein bisschen zwischen den Beinen zum Abstützen. Nun, wie entstanden die Spuren? Die Tiere sind zum Teil sehr groß, aber nicht so schwer, dass sie im Stein einen Abdruck machen würden. Aber es war nicht Stein, es war ein weicher Schlamm. Und wenn ein Tier über einen weichen Schlamm läuft und es ist nicht so schwabbelig weich, dass alles zerfließt und auch nicht so hart, dann gibt es ganz schöne Fußabdrücke, die allerdings sehr schnell wieder weggeschwemmt werden, wenn nicht oben drauf eine neue Schicht vom Schlamm abgelagert wird. Nicht zu radikal, einfach so, dass die Spuren ausgefüllt werden und geschützt werden. Nun, wenn die richtigen Mineralien in diese beiden Schichten drin sind, dann gibt es eine chemische Abbindung, ähnlich wie wenn Beton fest wird, sobald sie anfangen auszutrocknen. Und das geht schnell. Es braucht nicht Jahre, bis Beton fest wird. Das geht ganz schnell. Aber es müssen die richtigen Mineralien dabei sein. Man hat übrigens in Wallis, in der Rhonetal, hat man Römerruinen gefunden, die unter Stein liegen, unter Sandstein. Das heißt, der Sandstein ist seit den Römern entstanden. Das braucht nicht ewig lang, bis diese Schichten oder die Fossilien entstehen. Es müssen nur die richtigen Bedingungen herrschen, damit solche Dinge entstehen können. Nun, wie findet man die Spuren, wenn sie zugeschüttet sind mit einer zweiten Schicht vom Schlamm? Ja, in einem Steinbruch könnte es sein, dass man es öffnet. Oder vielleicht durch Verwitterung wird die obere Schicht abgetragen und dann kommen, wenn man rechtzeitig dazu kommt, dann findet man im Stein die Spuren. Ähnlich wie die Spuren, und das sind übrigens die Spuren, die wir gefolgt haben heute Abend, das ist von einem Iguanodon, was wir hier haben. Die Spuren, die habe ich gemacht, es ist von einem Kleintier. Also eine voll ausgewachsene, Entschuldigung, die Spuren etwa zweimal so groß. Wir haben auch hier ein Oberschenkel von einem Baby-Iguanodon auf dem Tisch. Ich bin nicht mit Lastwagen hergefahren, also kleinere Sache hier heute Abend. Nun, wie entstehen diese Fossilien von ganzen Skeletten? Das Tier muss schnell und tief unter Schlamm begraben worden sein. Wenn es einfach so herumliegt, zerfällt alles. Wie viele Skeletten von Menschen hat man bei euch im Garten gefunden? Habt ihr einen Garten? Ja, wie viele Skeletten von Menschen habt ihr schon gefunden? Keine. Füchse auch nicht? Füchse auch nicht? Hasen? Wildsäu? Gar nichts? Mäuse? Was passiert mit den Unmengen von Tieren und Menschen, die in unserer Gegend gelebt haben früher. Die sind gestorben. Wo sind ihre Knochen? Die zerfallen, die verwesen, auch die Knochen. Wenn ein Fossil entsteht, dann muss das Tier so schnell und so tief begraben unter dem Schlamm, dass kein Sauerstoff mehr dazu kommt. Dass es nicht verwittert wird. Solche Ablagerungen hat es früher gegeben, heute praktisch nirgends mehr. Heute entstehen kaum Fossilien, wenn überhaupt. Im Labor kann man sie herstellen lassen. Versteinerung, alles, ja, das ist möglich. Aber dann braucht es, die Knochen müssen abgeschlossen sein, verstaut, Sauerstoff muss unter Druck sein und dann können Knochen versteinert werden. Aber bei uns in den Gärten und überall nicht. Nun, das Tier liegt natürlich schwer auf dem Schlamm darunter und so kann es einen Abdruck geben. Und das ist der Abdruck von einem Hadrosaurier. Man hat es in Zusammenhang mit dem Skelett gefunden, der Haut hat man nicht gefunden. Die Farbe hier, ist das die Farbe von dem echten Haut? Von was ist das die Farbe? Vom Stein, sehr gut. Ja, in den Büchern werden die Tiere ja, mit Punkten oder Streifen oder was auch immer dargestellt, aber man weiß eigentlich nicht, welche Farbe sie hatten. Nehmen wir den Stegosaurus als Beispiel. Man findet zuerst einmal einen Haufen Knochen, selten ein Skelett ganz so. Und dann muss man wissen, ja, wie passen diese Knochen zusammen? Manchmal braucht es Jahre, bis alle Wissenschaftler einig sind, wie das Viech ausgesehen hat. Und wenn man die Haut gefunden hat, dann weiß man, ob das Tier Schuppen hatte oder Höcker oder eine glatte Haut. Aber die Farbe kennt man nicht. Und das könnt ihr sehr gut feststellen, wenn ihr drei verschiedene Bücher über Dinosaurier öffnen und unter Stegosaurus nachschlagen. Die sehen immer ganz anders aus. Nun, die Wissenschaftler wollen uns nicht hinter dem Licht führen. Die geben auch zu. Wir können wissen, wie die Haut ausgesehen hat, aber nicht die Farbe. Aber Dinosaurier sind Echsen. Und es gibt heutige Echsen, die nicht nur grün sind. Es gibt heutige Echsen, die haben Punkte, Streifen, manche sind bläulich und so weiter. Warum sollten die Dinosaurier, die auch Echsen waren, warum sollten sie auch verschiedene Farben haben? Es ist sowieso schöner anzuschauen an einem Buch, aber man weiß nicht, welche Farbe. Also in diesem Vortrag, und das ist ganz wichtig, wir wollen einfach immer wieder vor Augen führen, es gibt Fakten, es gibt Tatsachen, es gibt die Knochen, es gibt die Eier, das sind reale Dinge, das sind nicht Verfälschungen. Meine Mutter hat gedacht, ja, das kann nicht sein, ja, ich verstehe sie. Aber das sind Tatsachen. Aber wie werden diese Tatsachen dann interpretiert? Welche Ideen hat man dann? Wie haben sie wirklich ausgesehen? Oft weiß man überhaupt nicht. Ja. Und so unterscheiden wir heute Abend zwischen den Tatsachen, zwischen den Fakten, was man findet, und das, was man aus den Tatsachen macht. Zum Beispiel Tyrannosaurus Rex, 80 Millionen Jahre. Hey, man muss aber berücksichtigen, dass man Knochen gefunden hat mit Weichteile und so weiter und so fort. Das muss man auch berücksichtigen. Das sind auch Fakten. Man kann nicht die einen Fakten einfach ausklammern und nur die anderen dann erwähnen. Wie findet man aber ein Fossil, wenn es tief unten im Stein liegt? Ja, durch Verwitterung. Kann ein Teil von den Schichten abgetragen werden, da rollen ein paar Knochen der Berghang hinunter. Und so, wenn man hier unten ein paar Knochen findet, kann man vermuten, dass hier oben irgendwo das Skelett ausragt. Und deswegen in diesem Tal sind einige Wissenschaftler, man sieht sie nicht so genau hier auf dem Bild, die sind am Arbeiten, die sind am Ausgraben. Denn in diesem Tal lohnt es sich auszugraben. Wenn Sie das nächste Mal in Kanada sind und Sie fliegen nach Calgary und Sie wollen dann mit Ihrem Camper in die Rocky Mountains, stopp! Fahren Sie zuerst auf der Prairie, wo es flach ist wie ein Tisch. Sie brauchen nur 3 Stunden nach Osten zu fahren und dann kommen Sie zu dem Red Deer Valley. Und um die Ecke her gibt es ein Cowboy-Dorf, Drumhiller. Da sollte man übernachten, vielleicht seht ihr auch Indianer, Cowboys auf jeden Fall. Und dann am nächsten Morgen geht er in das weltgrößte Dinosaurier-Museum, das schönste auch. Wo ist der Amerikaner, wo bist du da? Ja, es tut mir leid, die Amis haben nicht immer die Größten und die Besten und die Tollsten, ja, okay? Auch wir Kanadier. Wer hat Eishockey gewonnen dieses? Ja, ist alles klar, okay? Gut. Und nehmen Sie Zeit. Das ist toll. Und ja, Kanadier sind freundlich. Fragen Sie die Dame an der Kasse, ob die Wissenschaftler draußen sind im Gelände. Und dann kannst du mitgehen und schauen, wie ausgegraben wird. Vielleicht graben Sie gerade ein Triceratops aus oder sowas, ja? Ja, nun, es lohnt sich, wie gesagt, in diesem Tal auszugraben, denn das sind Hunderte von Skeletten in diesen Felsen. Guck, diese helle Schicht, die setzen sich auf der anderen Seite des Tals fort. Das heißt, früher war das alles durchgehend Schlamm und das Wasser war oben darauf. Und dann, als das Wasser zurückgeflossen ist, hat es in den weichen Schlammschichten ein breites Tal herausgescheuert. Die Felsen sind seither hart geworden. Und da lohnt es sich, da diese Felsen zu untersuchen. Da sind zum Teil ganze Herden von Dinosauriern begraben worden in einer großen Flut. Nun, in manchen Gebieten auf unserer Erde kommen die Schichten, nachdem sie abgelagert werden unter Wasser, sie kommen unter Druck und sie werden hochgefaltet. Und da geht das Fossil huckepack mit. Und so, wenn Sie oben auf einem Berg ein Fossil von einem Dinosaurier finden, heißt es nicht, dass das Viech dort oben gelebt hat. Oder wenn Sie bei einer Wanderung jetzt im Herbst in den Alpen auf 2500 Meter im Stein ein Meeresmuschel finden als Fossil, sagen Sie ja nicht, Ihre Kinder, schau, das Meer war früher hier oben, das stimmt nicht. Das Wasser war viel weiter unten und durch Bewegungen der Kontinenten sind die Schichten, die unter Wasser abgelagert worden sind, hoch empor gefaltet worden, bis an der Stelle, wo man sie heute findet. Deswegen sind diese Dino-Spuren hier an einem sehr steilen Hang in den Anden. Sie sind nicht entstanden, indem der Dino hochgeklettert ist, sondern das war flach. Die liefen über diese flache Ebene und seither, durch Bewegung der Erdkruste, sind die Schichten hoch empor gefaltet worden, bis an der Stelle, wo man sie heute findet. Nun, eigentlich hat man schon länger Fossilien von Dinosauriern und deren Spuren und so gefunden, nur wusste man nicht, was sie sind. Aber schon vor mehr als 100 Jahren, dieses Bild ist fast 100 Jahre alt, hat man herausgefunden, dass in Knochen von Echsen, denn Knochen von Echsen unterscheiden sich von Säugetierknochen. Also das ist nicht Knochen von einem Mammut oder Elefantartige, sondern von einer Echsen. Und die meisten Echsen heute, wie unter Eidechsen, sind niedliche Tiere. Aber damals muss es schrecklich große Echsen gegeben haben, wenn man bedenkt, dass die Knochen teilweise größer sind als der Forscher selber und er ist ein großer Mann. Und weil man am Anfang hauptsächlich schrecklich große Skeletten gefunden hat, hat die ganze Gruppe von Tieren seinen Namen bekommen. Zu der Zeit wusste man nicht genau, wie sie aussehen und so weiter, aber die schienen schrecklich groß zu sein. Und so bekamen sie alle zusammen den Überbegriff Dinosaurier. Dino kommt von dem griechischen Wort Dinos und das bedeutet schrecklich. Und Saurier kommt ebenfalls von einem griechischen Wort Sauros, auch italienisch Sauros, Echse. Also Dinosaurier bedeutet schreckliche Echsen oder Schreckensechsen. Aber die waren nicht alle so schrecklich groß. Einige Dinosaurier sind nicht größer als ein Huhn geworden. Auch wenn sie jahrzehntelang gelebt haben. Denn es ist nämlich so, alle Dinosaurier fangen klein an, denn die schlüpfen alle aus verhältnismäßig kleine Eier. Einige Arten wurden mehrere Jahrzehnte alt. Und weil sie jedes Jahr so schnell wuchsen, wurden sie bis zu 5 Stockwerke hoch. Andere Arten lebten genauso lang, aber die wuchsen so langsam, dass sie als Großmami und Großpapi doch klein geblieben sind. Aber die fangen alle klein an, denn sie schlüpfen alle als verhältnismäßig kleine Eier. Also die ganz großen, das sind auf jeden Fall Alten. Es braucht viele Jahre, bis sie so groß werden. Aber sie müssen schnell genug wachsen, dass sie so groß werden. Andere lebten genauso lang, aber wuchsen langsamer und so sind sie nicht so besonders groß, auch im hohen Alter. Nun, dem könnte man von seinem Charakter her schreckliche Echsen nennen. Der ist schrecklich. Und wenn der durch die Tür käme, alle auf den Stühlen, aber das würde euch auch nicht helfen, der greift an. Er ist mehr als 2 Meter lang. Das ist ein heute lebende Echse. Aber den nennt man nicht Dinosaurier. Denn es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen allen Dinosaurier. Egal, ob sie auf 4 oder 2 Beine liefen, egal was sie gefressen haben, es gibt einen Unterschied zwischen allen Dinos und die anderen Echsen, die übrigens mit ihnen zur selben Zeit am selben Ort gelebt haben. Die leben heute noch, zum Beispiel diese Gecko, ja, die leben heute noch. Die Art ist nicht ausgestorben, aber die Dinos sind ausgestorben. Was ist der Unterschied? Der einzige Unterschied, den man kennt. Die gewöhnliche Echse, die lebten damals und die leben heute, sie hatten auf der Seite von ihrem Beckenknochen, das sind diese Knochen auf das hier, ja, die hatten auf der Seite eine Vertiefung, sodass der Oberschenkel zuerst seitwärts ging und dann ging der Bein nach unten. Also der gewöhnliche Echse geht wie ein Cowboy mit U-Beinen. Ja? Und der Dino, der hat die Vertiefung auf der unteren Seite von den Beckenknochen. Und so wissen wir, dass die Knochen direkt nach unten gingen. Nun, wenn das der einzige Unterschied ist, und die Dinos, egal wie groß sie werden konnten, egal ob sie auf 4 oder 2 Beine liefen, egal was sie fraßen, wenn alle Dinos, groß und klein, ausgestorben sind, aber die anderen Echsen, die mit ihnen zusammengelebt haben zur selben Zeit, nicht ausgestorben sind und der einzige Unterschied, den wir kennen, die Beinstellung ist, dann muss man sich fragen, warum sind die Dinosaurier überhaupt ausgestorben? Und das ist jetzt eine Frage, die wir anpacken wollen. Warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Es gibt mehrere Theorien, Ideen. Eine der populärsten, eine Zeit lang, im Ahrtal hat man eine große Ausstellung diesem Thema gewidmet. Ein Komet oder Meteorit ist in die Erde hineingeknallt, hat es gegeben, gibt es heute noch und wird wieder geben. Da gibt es eine Mordsexplosion, die Dinosaurier sterben aus. Die Theorie ist viel zu einfach. Warum sind andere Tiere wie die Schildkröten und viele andere nicht gleich ausgestorben? Warum nur die Dinosaurier? Warum nur die? Ja? Warum die anderen nicht? Tatsache ist, es hat solche kosmische Einschläge gegeben. Aber das kann nicht erklären, wieso die einen aussterben und die anderen nicht. Und wir wissen auch, dass Dinosaurier nicht mit einem Schlag ausgestorben sind. Wo es einen Einschlag gegeben hat von einem Meteorit, sind viele Tiere gestorben. Aber die sind nicht alle ausgestorben. Das heißt, die leben heute noch. Dann gibt es eine Theorie, früher gab es viel mehr Vulkane. Das stimmt. Die Luft voll Staub, die Sonne konnte nicht richtig scheinen und die Dinos sind ausgestorben, vielleicht am Staub erstickt oder sowas. Aber haben nur Dinos die Sonne nötig? Und dann gibt es die Theorie, während der Eiszeit sind die Dinos ausgestorben. Und das Problem hier ist, es war nie zur selben Zeit überall auf Erden ganz kalt. Zum Beispiel, wo bei uns alles unter Eis oder vieles unter Eis lag, Eiszeit bei uns hier in der Schweiz, war es in Afrika genauso heiß, wie es heute in Afrika ist, nur etwas feuchter. Und da hätten Dinosaurier natürlich in Afrika weiterleben können während unserer Eiszeit. Und nicht nur Dinos brauchten Wärme. Es gibt andere Tiere, deren Fossilien man im selben Gestein findet mit den Dinos, Ja, alle diese Dinge findet man mit Dinosauriern im selben Gestein zusammen. Die leben heute noch, die sind nicht ausgestorben. Wie kann man erklären, dass nur die mit den geraden Beinen ausgestorben sind und alles andere lebt weiter? Nun, wir wissen, dass es Säugetieren gegeben hat zur Zeit von den Dinos. Und so gibt es die Theorie, die Säugetieren sind entstanden und die haben angefangen, die Dino-Eier aufzufressen. Warum haben die Säugetiere die Eier von den anderen Echsen nicht aufgefressen? Haben nur Dino-Eier gut geschmeckt? Wie ist es mit den Eiern von den Brückenechsen? Diese Tiere gibt es heute noch. Ihre Eier schmecken auch. Ja? Also, für die Brückenechsen-Eier gern haben. Aber waren die Säugetiere stärker als Dinos? Wirklich? Also, warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Die Antwort ist ganz einfach. Wir wissen es noch nicht. Tut mir leid. Nein, man weiß es nicht. Es gibt tolle Ideen, aber man weiß es nicht. Du hast vielleicht in der Schule gelernt, warum sie ausgestorben sind. Aber wenn man kritisch nachfragt, warum die anderen nicht, dann fallen alle diese Theorien auseinander. Aber ich hoffe, dass durch diesen Vortrag einige von euch Dino-Forscher oder Forscherinnen werden möchten. Und wenn du einmal eine Dino-Forscherin wirst und du findest heraus, warum sie ausgestorben sind und hast eine super wasserdichte Theorie, dann schickst mir ein E-Mail und wenn ich mit deiner Theorie einverstanden bin, schenke ich dir meinen Forscherhut. Okay? Aber bis du so weit bist, behalte ich meinen Hut. Okay. Es gibt diese Theorien, ja. Dinosaurier sind ausgestorben. Aber nur wer liest, wird kluger. Und es gibt, ich arbeite mit Wissenschaftlern zusammen in einer Studiengemeinschaft, Wort, Wort Gottes und Wissen, Wissenschaft. Und wir haben mit zwei Basler Lehrer, wir haben jahrelang in Basel, der Stadt Basel, Dinosaurier unterrichtet und die haben ganz tolle Unterrichtsmaterial. Und so haben wir dieses Heft mit diesen beiden Lehrern, mit Wissenschaftlern und Künstlern zusammen kreiert. Und ich habe gesagt, wir machen ein Heft für Mütter, damit sie einen Schnellkurs bekommen in Dinosaurierkunde, damit sie nicht schwimmen, wenn die Kinder nach Hause kommen und von Dinosaurier schwärmen. Also das Heft ist eigentlich für Erwachsene, Mütter, Väter, Großeltern, Lehrer, Lehrerinnen, wird sehr oft in Schulen eingesetzt, Dinosaurier im Lichte der Bibel. Und praktisch alles, was ich heute Abend zeige, ist hier enthalten in diesem Heft. Nun, wir werden gleich zur Pause kommen, aber zuerst, was hat diese Art von Dinosaurier gefressen? Was meint er? Ja? Fleisch, warum meinst du das? Solche Zähne, jawohl. Wenn man solche Zähne näher anschaut und es gibt eine Lupe hier, du kannst dann in der Pause die Lupe nehmen und diese Reißzähne anschauen, da wirst du sehen, die haben so wie eine Sägekante. Ja? Und solche Zähne sind geeignet, um zum Beispiel Fleisch von Knochen abzureißen. Aber sie können nicht kauen mit diesen Reißzähnen. Sie können nur abreißen und runterschlucken. Ja? Nun, freilich kann das Tier Fleisch von Knochen abreißen, aber es kann nicht kauen. Es gibt andere Dinosaurier, die haben Kauzähne. Ja? Die können so richtig alles im Mund zermalmen. Aber bei den Reißzähnen nicht. Da wird abgerissen und runtergeschluckt. Was so viel wir wissen, haben sie keine Zahnstocher und meine, das Fleisch würde in den Zähnen stecken bleiben, wenn sie anfangen würden zu kauen. Also abreißen und runterschlucken. Aber mit denselben Messern im Mund wäre es möglich, rein theoretisch, wäre es möglich, anstatt Fleisch von Knochen, einfach die Blätter von den Ästen dort ratsch abzureißen. Wäre das möglich? Ja, freilich. Freilich. Ich habe hier mein Lieblingsmesser. Ich koche mit meiner Frau zusammen. Wenn ich das Messer brauche für Fleisch, ist es ein Fleischmesser. Wenn ich brauche für Gemüse, ist es ein Gemüsemesser. Wenn ich brauche für Obst, ist es ein Obstmesser. Gesetztenfalls, ich würde es brauchen, um dich umzubringen, dann wäre es ein Mordmesser, aber ich mag es natürlich nicht. Ja. Mein Messer bekommt seinen Namen vom Gebrauch. Nun, wir sagen hier Fleischfresser wegen diesen Reißzähnen. Aber es wäre genauso möglich, Kraut zu fressen. Nun, das andere Dinosaurier, die hatten nur Kauzähne. Aber man hat den Inhalt vom Magen teilweise gefunden. Und so weiß man, dass die Dinosaurier manchmal einfach so einen Mund voll abgeschnipst haben vorn, so wie ein Schnabel da, scharf. Sie schnipsen einen Ast ab, die kauen ein bisschen daran, damit es zerkleinert wird. Aber wenn sie es runterschlucken, da liegen im Magen Äste und Zapfen und so weiter. Nun, wie wird aus einem Zapfen, dieser ist versteinert, aber die Zapfen sind sowieso hart, wie wird aus einem Zapfen nachher sowas? Und das ist übrigens einer der häufigsten Fossilien überhaupt. Wo bist du? Ja, da. Was ist das? Kot. Ja. Es gibt einen wissenschaftlichen Namen. Das ist Coprolit. Es gibt einen unanständigen Namen. Scheiße. Ja. Möchtest du den in der Hand nehmen? Ja. Möchtest du riechen? Riechst du was? Nein. Möchtest du daran schlecken? Das ist die einzige Möglichkeit im Leben, denn du hast an einem Dinosaurier-Kot zu schlecken. Willst du das probieren? Nein, okay. Gut. Wie wird aus harten Ästen und Zapfen und so weiter nachher weichen Kot? Aber es gibt die Skeptiker. Es gibt die, die gesagt haben, ja, wieso wissen wir, dass das Dino-Kot ist, Herr Wiskin? Weil man es an der richtigen Stelle vom Skelett gefunden hat. Okay? Ja, aber das ist viel zu klein. Entschuldigung, ich fahre mit Opel Zafira, nicht mit einem Lastwagen. Ich bringe nicht einen ganzen Haufen, okay? Es gab kleine Dinosaurier, kleine Kot. Ja? Nun, wie wird aus harten Zapfen oder Ästen weichen Kot? Was sind das? Ja? Das sind Steine und das sind Magensteine. Das sind nicht wie Nierensteine, die im Körper entstehen. Das ist wie Vogelsand bei den Vögeln. Die Vögel fressen den Sand, um bei der Verdauung zu helfen. Und die Dinos haben Steine runtergeschluckt, um bei der Verdauung zu helfen. Also, da wird ein Ast abgeschnipst, ein bisschen zerkleinert und dann bums, in den Magen. Kommt durch diese Öffnung her. Und da sehen wir Teile von Ästen, Nadeln, Zapfen und so weiter. Aber wir sehen auch scharfe Steine. Die Magenwände sind ziemlich schleimig, die werden nicht verletzt. Ja, das Ganze ist so richtig. Ja. Und währenddem das Tier läuft, bewegt sich der Inhalt vom Magen. Und die Steine zerschneiden und zerkleinern die harten Teile. Und die Magensäure macht das Übrige dann. Und dann geht es hinten auch hinaus. Also Meter lang durch den dicken Dünndarm und geht hinten aus als Kot. Wir haben auf dem Tisch echte Magensteine. Die habe ich nicht irgendwo am Wüstenpass in diesem Sommer gesammelt. Die sind im Magen von einem Dinosaurier-Skelett in den USA gefunden worden. Und das bringt uns jetzt zu unserer ersten biblischen Überlegung. Im Schöpfungsbericht der Bibel, Gott sprach, allen Tieren der Erde habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und übrigens, Löwen können auch Gras fressen. Ich weiß von einer Löwin in Afrika, sie wurde von Menschen hochgezogen. 2 Jahre lang hat das Viech nur Kraut zum Fressen bekommen. Ihr Verdauungssystem, ihr Gebiss wurde damit fertig. War ein prächtiges Tier, eine Löwe, eine krautfressende Löwe. Also natürlich kann ein Dinosaurier auch Kraut fressen, egal was für ein Gebiss. Und sie sagen, ja, das glaube ich nicht, aber sie können nicht sagen, dass es nicht in der Bibel steht. Und es geschah so. Alle Tiere, egal was sie für ein Gebiss hatten, haben am Anfang Kraut gefressen. Und die mit solchen Spitzenzähnen, die können es auch, das wissen wir. Aber im Laufe der Zeit hat es eine Veränderung in der Schöpfung gegeben. Und das geschah, nachdem der Mensch im Garten Eden Gottes Feind, der Teufel, mehr Glauben schenkte als Gott selber. Und dann lesen wir später, und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt. Sie war nicht mehr sehr gut. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Menschen, aber auch Tieren. Und das Fressen und Gefressen werden ist nicht Gottes ursprüngliche Schöpfungsordnung. Es ist eine verdorbene, ein verdorbenes Verhalten. So hat Gott es nicht geplant. Nun, ich kann nicht alles hier behandeln. Ich habe einen Vortrag, der heißt, warum lässt Gott es zu? Ich habe auch andere Vorträge, wo ich auf diesen Aspekt eingehe. Ich möchte einfach sagen, wenn Sie weitere Fragen haben, gibt es ein Heft auf dem Büchertisch, Sündenfall und Biologie, die Auswirkungen von der Sündenfall des Menschen auf der Schöpfung. Die Schöpfung ist schön, aber die Schöpfung ist auch schrecklich geworden. Und beides muss man den Kindern beibringen. Nun, wenn ich meine Bibel öffne, dann lese ich von einer großen Flut. Ich kann das nicht alles heute Abend behandeln. Und da gab es natürlich viel Wasser, viel Schlamm. Und da wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Fossilien entstehen könnten. Tieren, ganze Herden von Tieren, so schnell und so tief begraben, dass ihre Überreste nicht verwest sind. Das ist ein Thema für sich, denn die Sintflut war eine gewaltige Katastrophe, viel gewaltiger, als was man sich das vorstellt. Und in einem anderen Vortrag, da heißt Spuren der Sintflut, bin halt ich auch seit mehr als 30 Jahren, wird ständig auf den neuesten Stand gebracht, gehe ich auf dieses Aspekt ein. Ich kann das heute aber nicht machen. Es gibt Schriften auf dem Tisch und so weiter, für die, die weiter studieren möchten. Ich möchte einfach sagen, es gibt Hinweise dafür, dass Menschen auch in der Zeit nach der Sintflut Dinosaurier gesehen haben. Das ist der Grand Canyon der Vereinigten Staaten. Und zu den ersten Indianern Nordamerikas gehören die Anasazi-Indianer. Die haben in Höhlen in diesem Canyon gelebt und in der Nähe. Und in manchen ihrer Höhlenwände sieht man Darstellungen, wie diese Indianer kämpfen mit großen, drachenartigen Tieren. Es gibt kein Tier heute, der alle diese Merkmale hat, ja, Zacken auf dem Rücken und so weiter. Aber wir wissen, dass es Dinosaurierarten gegeben hat, die ähnlich ausgesehen haben. Und so vermuten manche Wissenschaftler, auch ich, dass solche Zeichnungen auf eine Zeit zurückgehen, wo Menschen tatsächlich diese großen, echsenartigen Tiere gesehen haben. Es gibt natürlich die alte Drachenlegenden. Und man sagt oft, dass bei jeder Legende gibt es einen Kern von Wahrheit. Und interessant, bei diesen Drachen, die haben alle echsenartige Merkmale. Schuppen, und wenn sie als Kombitieren dargestellt werden, und die haben Flügel, dann haben die Flügel keine Feder, sondern Haut. Und so denken manche Wissenschaftler, auch ich, Drachen, die Drachenüberlieferung, gehen zurück auf eine Zeit, wo Menschen doch der letzte noch überlebende Dinosaurier und Flugsaurier erlebt haben. Ganz interessant sind die Darstellungen am Ishtar-Tor in Babylon. Dieses Tor ist übrigens abgebaut worden und wieder aufgestellt in einem großen Museum in Berlin, dort kann man es sehen. Es wurde im Auftrag gegeben, und seine Künstler und Bauherren, von Nebuchadnezzar, wovon wir in der Bibel lesen können, der lebte nur einige hundert Jahre vor Christus, und seine Künstler, sie waren super. Guck mal, der Löwe hier. Sehr realistisch dargestellt. Und da wurden Drachen dargestellt, Schuppen und so weiter. Ist auch ein Kombitier. Aber guck die Beine an. Die laufen aufrecht. Die Künstler hätten ohne weiteres auch krumme Beine zeigen können. In diesem Fall haben sie das nicht gemacht. Nun, hier haben wir Darstellungen von Tieren, die Menschen scheinbar kannten, der Löwe auf jeden Fall und diese aufrecht laufenden Echsen. Aber das sind alles nachsinnflutige Darstellungen, auch das mit den Indianern. Wie haben die Dinosaurier, wenn sie nach der Sintflut gelebt haben, wie haben sie die Sintflut überlebt? Gab es Platz für sie in der Arche Noah? Das ist ein Thema, das wir nach einer 10-minütigen Pause nachgehen werden. Vor der Pause habe ich gesagt, es gibt Hinweise dafür, dass Menschen, Dinosaurier, auch in der Zeit nach der Sintflut, also diese besonderen Echsen mit den aufrechten Beinen, dass sie diese gesehen haben in der Zeit nach der Sintflut. Demzufolge mussten sie natürlich in der Arche sein. Ich denke nicht, dass Noah Eier mitgenommen hat, weil man kann das Geschlecht von einem Eier nicht bestimmen. Gäbe es in der Arche Noah genug Platz für Dinosaurier? In dieser Arche freilich nicht. Aber es ist schade, dass die Künstler sich nicht an dem halten, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, Gott sagt zu Noah, so sollst du sie machen, die Arche. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Nun, was ist eine Elle? Eine Elle ist die Distanz vom Ellbogen bis zur Fingerspitze. Noah musste also seine Elle 300 Mal hinlegen, dann hat er die Länge der Arche. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie lang Noahs Elle war. Meine Elle ist 45 cm. Manche Männer hier haben eine Elle von 50 cm und man hat sogar Ellen bis 85 cm gemessen. Wir wissen nicht, wie lang Noahs Elle war. Ich arbeite in der archäologischen Forschung in Israel mit großen Universitäten. Wir graben Skeletten aus sehr frühen Zeiten. Und man sagt, dass die durchschnittliche Elle zu früheren Zeiten war circa 45 Zentimeter, also 0,45 Meter. Und wenn man diese kleine Elle nimmt, ja, dann wäre die Länge der Arche 135 Meter, die Breite 22,5 und die Höhe 13,5 Meter. Und das ergibt eine Arche, die länger war als ein heutiger Fußballfeld. Also nächstes Mal, wenn Sie ein Fußballspiel auf dem regulären Feld sehen, die Arche war noch etliches länger. Und das ist mit einer verhältnismäßig kleinen Elle. Wenn Noahs Elle nur 1 Zentimeter länger war, dann ist noch länger, breiter und höher. Nun, das braucht viel Zeit, um zu bauen. Bis die Bretter hergestellt werden zum Beispiel. Man hat schon Möglichkeiten, Bretter herzustellen. Bei unseren Ausgrabungen finden wir auch verarbeitetes Holz aus sehr frühen Zeiten, ja, wenn es erhalten bleibt. Also man konnte Bretter herstellen, aber es braucht Zeit. Aber Noah hatte Zeit. Da sprach der Ewige, und zwar in dem Zusammenhang, wo er die Warnung gibt, es wird eine Flut geben. Da sprach der Ewige, die Tage der Menschen sollen 120 Jahre betragen. Das wird manchmal falsch verstanden, wo Leute meinen, ja, das heißt, die Menschen werden nachher nicht länger leben als 120 Jahre. Das stimmt nicht. Nach der Sintflut hat Abraham zum Beispiel 175 Jahre gelebt. Es gibt Menschen heute, die leben länger als 120 Jahre. Man muss verstehen, in welchem Zusammenhang das gesagt wird. Der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Und in diesem Zusammenhang, die Tage der Menschen, also von der ersten Warnung bis zur Sintflut, 120 Jahre. Noah hatte Zeit, um sich vorzubereiten auf diese große Flut. Er hat natürlich nicht allein gebaut, er hat 3 Söhne. Ihre Frauen und seine Frau werden wahrscheinlich Proviant vorbereitet haben für die Fahrt. Aber die Männer werden daran gearbeitet haben. Aber es könnte sehr gut sein, dass Noah auch zum Beispiel die Verarbeitung von Bretter im Auftrag gegeben hat. Wenn er ein Arbeitgeber war, dann war er ein gerechter Arbeitgeber. Die Bibel bezeugt, dass dieser Mann wirklich ein aufrichtiger, guter Mensch war. Und er war auch Prediger, hat auch gepredigt, hat die Leute gewarnt. Und in diesem Fall stand sein Leben in Übereinstimmung mit seiner Botschaft. Wenn er die Leute gewarnt hat, wird es Leute geben, die gedacht haben, gute Botschaft, mein Nachbar muss das unbedingt hören. Ja. Aber als es soweit war, und Gott sagte zu Noah, er und seine Familie sollten in die Arche gehen, blieb die Tür eine ganze Woche lang offen. Da hätten anderen auch hineingehen können. Noah hat die Tür nicht geschlossen. Erst nach einer Woche hat Gott selber die Tür geschlossen. Die Menschen wurden im Voraus gewarnt. Sie wussten, warum diese Arche gebaut wird. Warum gingen sie nicht hinein? Vielleicht aus demselben Grund, warum viele Menschen heute nicht durch die Tür gehen. Und das nächste Gericht ist mit Feuer, das hilft uns keine Holzhacke. Aber Jesus spricht, ich bin die Tür. Er braucht ein Bild. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und er sagte ferner, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Wenn ich heute Abend in das Gericht Gottes kommen müsste, mit allen meinen Worten, Taten und Gedanken von einem ganzen Leben, hätte ich keine Chance vor dem allheiligen Gott. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, das, was er für uns getan hat, er hat den Preis unserer Schuld bezahlt. Wenn wir das in Anspruch nehmen, kommen wir nicht ins Gericht. Ansonsten, wer ins Gericht kommt, hat keine Chance. Es wird wohl Proviant gebraucht haben, und zwar für praktisch ein ganzes Jahr. Aber wenn jedes Tier jeden Tag frisst, da gibt es eine Menge Arbeit und eine Menge Mist. Aber es muss nicht jedes Tier jeden Tag fressen. Denn die meisten Tiere heute haben immer noch eine Fähigkeit, die aber nur die wenigsten brauchen. Die Bären, die brauchen es. Die können wochenlang ohne Nahrung, ohne viel Luft, schnaufen nur ein paar Mal in der Minute, ohne Flüssigkeit, absolut ungefährlich, einen Winterschlaf machen. Andere Tiere machen es im Sommer. Und fast alle Tiere haben diese Fähigkeit. Warum haben Tiere eine Fähigkeit, die nur die wenigsten heute brauchen? Vielleicht. Während dem Jahr in der Arche waren Tiere für längere Zeiten in diesem Schlummerzustand. Wir wissen es nicht, da wäre es natürlich wesentlich pflegeleichter. Nun, die meisten Tiere sind wasserlebende Tiere. Es gab auch Dinosaurier, die im Wasser, nicht Dinosaurier, es gab auch Saurier, Echsen, die im Wasser gelebt haben. Und bis heute, die allermeisten Tiere leben im Wasser. Und die Wassertiere, die brauchen nicht in der Arche zu sein, ist ja klar. Also, die Arche war sehr groß, das müssen wir berücksichtigen. Und die Wassertiere waren freilich nicht dabei. Also die brauchen keinen Platz in der Arche. Und da sagte Gott zu Noah, nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen. Bei den Opfertieren waren es 7, aber sonst Männchen und Weibchen 2. Mit in die Arche, damit sie gerettet werden von jedem Grundtyp, je 2. Nun, was ist ein Grundtyp? Bevor ich das behandle, frage ich euch, was sind das für Tiere? Was meinst du? Jawohl, der Vater war tatsächlich ein Hund, die Mutter aber nicht. Schau die Augen an. Was war die Mutter? Keine Katze. Ein Wolf. Das sind Puwos, Pudel-Wolf-Kreuzungen. Ich habe sie selber fotografiert an einer Universität in Deutschland, lebendig. Die heißen Puwos. Und ich habe auch Pukos fotografiert, Pudel-Kojoten und Pushas und Füchsen und Hundeartigen, die kreuzen auch. Wenn es das hebräische Wort, das man schon vor hunderten von Jahren als Art übersetzt hat. Min ist nicht eine biologische Art. Es ist nicht eine Art, So, ja, ein Hund ist eine Art, ein Wolf ist eine Art, ein Fuchs ist eine andere Art. Heute würde man dieses Wort Min besser mit dem deutschen Wort Grundtyp übersetzen. Und Gott schuf ein jedes nach seinem Grundtyp. Denn alle diese Tiere, Hunde, Füchse, Wölfe, Kojoten und Schakalen, die gehören alle zur selben biologischen Familie. Sie können miteinander Babys bekommen. Und wenn sie miteinander Babys bekommen können, dann gehören sie zum selben geschaffenen Art, sprich Grundtyp. Eine biologische Familie. Nun, es gibt nicht nur eine Art von Fuchs und eine Art von Wolf. Ja? Wenn Noah natürlich von jedem sein nehmen müsste, es gibt mehrere Arten von Füchsen, mehrere Arten von Wölfen, in dem Ganzen gibt es 30 biologische Arten mal zwei, das wären schon 60 Tiere, allein von den Hundeartigen. Da wäre die Arche bald voll. Aber das heißt, ja, und Gott schuf ein jedes nach seinem Grundtyp und nimmt von jedem Grundtyp je zwei. Und in diesem Heft, wie der Zebra seine Streifen bekam, wo es um Schöpfung oder Evolution geht, wird das behandelt. Ja? Es müssen nur zwei Hundeartigen und aus dem Erbgut von diesen zwei Hundeartigen haben wir die verschiedenen Varianten, die es heute gibt. Ich meine, es ist genauso wie bei den Menschen. Es waren 8 Menschen in der Arche Noah und heute gibt es gelbe und schwarze und weiße und weiß ich nicht, was alles. Ja? Das sind einfach biologische Variationen innerhalb von dem Grunderbgut beim Mensch. Und hier haben wir das Grunderbgut bei den Hundeartigen. Dieses Heft ist ab 16 Jahren gut verständlich. Für jüngere Kids würde ich Fabius Unerwartete Entdeckung empfehlen. Das sind zwei Freunde, die miteinander diskutieren über Schöpfung und Evolution. Spannend gemacht. Und da sagte Gott zu Noah, von jedem Grundtyp werden je zwei zu dir kommen, um am Leben zu bleiben. Noah musste nicht sein Pferd satteln und dann mit Lasso durch die Erde, hier zwei Elefanten, zwei Elefanten mühsam in die Arche, hier zwei Giraffen mühsam in die Arche ziehen. Von jedem Grundtyp werden je zwei zu dir kommen. Gott hat sie übernatürlich zu ihnen geführt. Und Gott wird wohl gewusst haben, welche Tiere und welchen Alter er zu Noah führte. Nun, es gibt auch Grundtypen oder Familien von Dinosauriern. Manche haben nur einen Ansatz von einem Horn, andere haben zwei Hörner, andere haben bis 7, 8 Hörner. Aber die gehören alle zum selben Grundtyp. Es müssen also nicht zwei von diesen, zwei von diesen, zwei von diesen, es müssen nur zwei von dieser Familie in die Arche. Dann könnte es sein, dass alle Dinosaurier zu einem ganz großen Grundtyp gehören. Das ist das, was immer wieder behauptet wird, dass sie irgendwie miteinander verwandt sind. Aber was findet man? Man findet, genau wie bei den heutigen Tieren, ein jedes nach seiner Familie, nach seinem Grundtyp. Ohne Bindeglieder zwischen den Familien. Und innerhalb von einer Familie, innerhalb von einem Grundtyp, kann es viele Variationen geben. Es gibt nicht nur die drei Arten von Stegosaurier, es gibt noch viel mehr. Und es gibt eigentlich tausende von biologischen Arten von Dinosaurier, aber verhältnismäßig wenig Familien. Und es müssen nur zwei von jeder Familie. Also die Arche war sehr groß, die Wassertiere waren dabei und nur zwei Tiere von jeder Familie. Und da reduziert sich die Anzahl der Tiere um einiges. Das ist alles übrigens in dem Dino-Heft ausgearbeitet, auch mathematisch. Aber wie ist es mit den ganz Großen? Ich meine, diese Art hier, der Brachiosaurus, der wurde bis zum 5 Stockwerk hoch. Und die Arche war nur 3 Stockwerk hoch. Hat nur ein Loch in die Decke und da hat ein ganzes Jahr hinausgeschaut. Oder vielleicht 4 Löcher unten, schwamm ein bisschen mit. Freilich nicht. Der war nicht immer so groß. Denn alle Dinosaurier fingen klein an. Das ist ein Großvater oder Großmutter, das liegt dort. Ja, die fingen alle klein an, denn die schlüpften alle aus verhältnismäßig kleine Eier. Nun, man hat Eier gefunden mit Skeletten von Babys drin. So weiß man, wie es in einem Dino-Ei ausgesehen hat. Das kleine Tier wird mehrere Wochen lang im Ei wachsen, braucht also Nahrung. Wer hat für dich gegessen, als du 9 Monate im Bauch deiner Mutter warst? Deine Mutter. Und wie kam die Nahrung von deiner Mutter zu dir? Nicht durch deinen Mund. Ja, sie hat gegessen, aber wie kam dann die Nahrung zu dir? Die Vitamine und alles, was du brauchst. Ja, du hast einen Bauchnabel durch den Nabelschnur. Ihr habt gar nicht gewusst, es gibt Aufklärung heute Abend noch dazu. Ja, okay? Gut. Nun, seine Mutter hat ihn natürlich abgelegt. Es gibt keine Nabelschnur bis zur Mutter. Es gibt schon eine Art Nabelschnur. Aber seine Mutter hatte ihm ein Fresspaket mit auf den Weg gegeben. Das ist das Eigelb. Und die Blutgefäße, die tragen die Nahrung in das Tier. Und wer frisst, der braucht ein WC. Das ist der WC. Nun, was braucht man sonst, um zu leben?
Luft.
Wer hat 9 Monate lang für dich geschnauft, als du im Bauch deiner Mutter warst?
Meine Mutter.
Ja, deine Mutter kannst du nachher danken. Sie hat wirklich geschnauft bei dir. Ja? Und wie kam die Luft von deiner Mutter zu dir? Nicht durch den Mund. Hast du einen Bauchnabel? Ja, dann hattest du eine Nabelschnur. Es geht über die Nabelschnur, ja. Aber seine Mutter hat ihn nicht abgelegt. Hat ihn abgelegt, also keine Lifeline bis zur Mutter, ja. Keine Nabelschnur. Und deswegen müssen alle Eier, egal was für Eier, eine verhältnismäßig dünne, poröse, luftdurchlässige Schale haben, damit Sauerstoff hinein kann und der verbrauchte Luft entweichen kann. Deswegen kann es unmöglich ein riesengroßes Ei geben. Denn ein riesengroßes Ei mit dünner Schale, dass das Viech darin atmen kann, macht Blatsch. Riesengroßes Ei, dicke Schale, dass es nicht Blatsch macht, der Kleine erstickt. Und deswegen fingen alle Dinosaurier klein an, denn die schlüpften alle aus verhältnismäßig kleine Eier mit dünner Schale. Deswegen in einer Herde von Dinosaurier gab es nicht nur Großmami und Großpapi, war fast fünf Stockwerke hoch. Es gab auch Teenager, Babys. Nun, von dieser Herde, welche zwei wird Gott zu Noah führen? Die Großen, was bringt das? Großeltern, die fallen tot um ein paar Wochen nach der Flut. Bringt überhaupt, es tut mir leid, ich meine, es ist so, ja. Und sowieso, die sind nicht mehr geschlechtsreif. Wenn schon, gesunde Jungtiere. Lassen wir das ganz kurz illustrieren. Ich brauche deine Hilfe. Du laufst bis zu dem mit der, nimm das mit. Dort eine rote Pullover oder was auch immer. Mach Beine. Danke. Okay. Jetzt, da. All das bis auf die Höhe von deiner Nase etwa. Danke. Jetzt nehme ich einen von den größeren Dinosaurier. Wir haben jetzt die Länge der Arche, dasselbe Maßstab, 1:30. Wir tun dem in der Ecke der Arche noch ein paar solchen, die Arche ist voll. Also wir nehmen nicht ein Alttier, wir nehmen ein Jungtier von derselben Art. Und wir tun dieses Jungtier in der Ecke der Arche, da haben wir etwa die Höhe, ja. Das sieht anders aus. Aber dieses Jungtier, 6,5 Meter lang. Also das ist 1:30, 6,5 Meter. Das Jungtier ist in Wirklichkeit so lang gewesen. Man braucht nur eine kleine Ecke in der Arche. Aber es muss nicht so ein großes Jungtier sein. Es kann auch ein kleineres sein. Okay? Danke, kannst du es fallen lassen. Es kommt von selbst zurück. Also, was habe ich mit meinem Schalter gemacht? Sieht jemand das Schalter? Ich habe es irgendwo liegen lassen, einstecken lassen. Kann mein Computer nicht schalten, wenn ich das nicht finde. Hier kann ich's, aber irgendwo muss. Ah, jetzt habe ich's. Und dasselbe gilt für die großen Säugetiere. Es muss natürlich nicht unbedingt diese zwei hier links, die sind so alt. Die junge Mutter da mit ihrem ersten Baby, die und ihr Partner, die würden besser in die Arche passen. Also, die Arche war sehr groß, die Wassertiere waren nicht dabei, nur zwei Tiere von jeder Familie und mit größter Wahrscheinlichkeit Jungtieren. Die brauchen ja weniger Platz und sind viel länger nachher geschlechtsreif. Und wenn man das alles berücksichtigt, wie gesagt, das ist alles in dem Dino-Heft ausgearbeitet, hat es mehr als genug Platz für alle Tiere, die heute immer noch leben, die hinein sein müssten, die Wassertiere nicht, und auch für die, die unterdessen ausgestorben sind, aus welchem Grund auch immer. Nun, unser Thema heißt Dinosaurier und was die Bibel dazu sagt. Werden Dinosaurier überhaupt in der Bibel erwähnt? Muss nicht sein, denn die Bibel ist kein Tierlexikon. Könnte aber sein, denn manche Tiere, wie zum Beispiel Löwen, werden in der Bibel als ein besonderes Beispiel von Gottes Schöpfermacht. Ja? Wenn man diese Dinos richtig versteht, die sind schon sagenhafte Geschöpfe Gottes. Also die sind beeindruckend. Und auch eine Vielfalt von verschiedenen Familien und so weiter und Arten innerhalb der Familie. Nun, wenn Dinosaurier in der Bibel erwähnt werden, dann würde ich meinen, sie müssten so eine Zeit in der Bibel erwähnt werden, wo die Menschen überhaupt wussten, was damit gemeint ist. Das heißt, eher im Alten als im Neuen Testament. Und wenn im Alten Testament, eher in ein altes Buch des Alten Testaments. Und eine der ältesten Bücher im Alten Testament ist das Buch Hiob. Hiob lebte etwa zur selben Zeit wie Abraham, aber nicht in Israel. Also vor etwa 4000 Jahren. Und in dem Buch Hiob werden zwei besondere Tiere erwähnt und der andere so genau beschrieben, ich würde meinen, die Beschreibung passt haargenau zu einem Iguanodon. Die Iguanodon ist eine der häufigsten Dinoarten überhaupt. Vielleicht kennen manche Kinder den von der Schule her. Das ist den ich gezeigt habe mit den Spuren, die wir gefolgt haben, als wir in den Saal gekommen sind. Aber man hat den Iguanodon eigentlich auf der ganzen Erde gefunden. Man hat in Belgien zum Beispiel in einem Steinbruch 29 Tieren, zum Teil komplett, zum Teil weniger komplett. Aber nicht nur in Belgien. Man hat die Knochen davon oder Spuren davon in Deutschland gefunden. Ganz Europa, Nordafrika, China, Australien, Spuren davon in Südamerika, Knochen davon in Nordamerika, sogar Spuren davon auf dem arktischen Insel Spitzbergen, wo heute die Eisbären herumturnen. Aber wie kommen die Tiere überall hin? Wir dürfen nicht vergessen, früher hingen alle Kontinente zusammen, da könnten die Tiere sich ausbreiten, ohne schwimmen zu müssen. Aber was hat das alles mit Hiob zu tun? Wie gesagt, Hiob lebte etwa zur selben Zeit wie Abraham, aber nicht im Lande Kanaan, im heutigen Israel. Er lebte östlich davon. Und in dem Gebiet, wo er lebte, war er der reichste Mann. Der hat Tausende von Schafen, Hunderte von Rinder und Esel und Kamelen und so weiter. Aber im Gegensatz zu vielen Reichen war er ein gottesfürchtiger, wirklich herzensguter Mensch. Ein Freund Gottes, ein Mann des Gebetes. Und wenn jemand damals so viele Tiere hatte, haben die Leute das als besonderes Segen Gottes betrachtet. Und Hiobs Fall stimmt das auch. Er war sehr reich gesegnet. Und Kinder sind auch ein Geschenk Gottes. Er hat mit seiner Frau zusammen 10 Kinder. Die waren da, als unsere Geschichte anfängt, schon quasi aus dem Haus. Jeder hat sein eigenes Haus. Aber die haben so Partys gefeiert miteinander. Und jedes Mal, wenn die junge Mannschaft zusammen war, hat Hiob ganz besonders für seine Kinder gebetet. Und das hat den Teufel, Gottes Feind, gereizt. Der Teufel hat gesagt, ja, Hiob kann schön fromm sein. Ihm fehlt es an nichts. Nehmen wir ihn alles, dann wird er Gott verfluchen. Und da gab es einen gewaltigen Sturm, vom Teufel verursacht. Und da kam Hiob nicht ungeschoren davon. Während dem Sturm sind die ganzen Schafherden verbrannt von Blitzeinschlägen. Nomadenbanden sind über seine Kamelenherden eingefallen, die Diener abgeschlachtet, die Tiere geklaut. Und bis am Abend hat er gar nichts mehr. Und während dem Sturm, seine Kinder waren alle im Haus vom ältesten Bruder, und das Haus ist zusammengekracht. Bei unserer Ausgrabung finden wir Häuser, die durch Erdbeben oder so zusammengekracht sind. Das ist furchtbar. Die Skelette, wie sie zerdrückt sind, und ja, Knochen gebrochen und alles. Das muss furchtbar für Noah und seine Frau gewesen sein, dass man die Leichen von diesen Kindern unter diesen schweren Tonsiegeln und Holzbalken und Steine hervorgeschleppt haben. Aber Hiob hat Gott dennoch nicht verflucht. Aber da hat Gott nicht verstanden, überhaupt nicht. Hat Gott nicht verflucht, aber hat gesagt, ja, wo bist du, Gott? Ich bete und ich kriege keine Antwort. Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich dann dorthin gelangen kann, ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihn meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gebe. Ich verstehe diesen Mann ziemlich gut. Susanna, meine Frau und ich, wir waren in den Nordwest-Himalayas als Missionare. Und dann war meine Frau am Sterben. Sie war schwanger. Und der Missionsarzt hat gesagt, Richard, das Kind geht verloren. Wir müssen kämpfen, dass Susanna nicht stirbt. Und da habe ich angefangen, Gott herauszufordern. Lieber Gott, Gott, was soll das? Wir kommen hier, um dich zu dienen. Du nimmst mir Frau und Kinder. Ein Kind? Ich verstehe diesen Mann sehr gut. Wir hatten dasselbe Problem. Wir waren beide fromm, wir waren beide gut und wir wussten, dass wir fromm und gut waren. Und so konnten wir es nicht einordnen, als Gott uns plötzlich prüfen ließ. Übrigens, meine Frau ist nicht gestorben, das Baby auch nicht. Das ist eine Geschichte für sich, aber es war ganz ernst. Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet, dann würde ich Ihnen meine Meinung sagen. Hey, warum ich? Warum nicht die echten Kriminellen? Hä? Die fetten Bonzen. Warum ich? Ich verstehe diesen Mann sehr gut. Und Gott hat dann eine Weile ihm schmoren lassen. Und dann gab es einen zweiten Sturm. Im Rahmen von diesem zweiten Sturm hörte er plötzlich die Stimme Gottes. Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Du kleiner Mann mit den großen Fragen. Und Hiob, kannst du die Sterne zählen? Gott kann. Kannst du? Hiob ist plötzlich erschrocken. Kannst du zu einer Wolke sagen, komm her, gib Regen? Kannst du zu einem Blitz sagen, komm her, triff hier ein? Hiob sagt, ist schon gut. Ich verstehe es, ich habe es begriffen. Antwortet hier auf den ewigen Seher, zu gering bin ich, kann ich dir nicht erwidern. Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, ich will nicht mehr antworten. Zweimal, ich will es nicht wieder tun. Schon gut, ich habe es begriffen. Okay, okay, aber Gott fährt weiter und erinnert ihn an zwei gewaltige Tiere. Einer davon, glaube ich, der Iguanodon. Und der ewige antwortete hier, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Sehe doch den Iguanodon. Steht freilich nicht in der Bibel Iguanodon, denn das Wort Iguanodon ist erst ein bisschen mehr als 100 Jahre alt. Es steht in der Bibel, ein hebräisches Wort, sieh doch den Behemoth. Und was heißt Behemoth? Es heißt schlicht und einfach Tier. Er erinnert ihn an ein bestimmtes Tier. Ja, aber was ist ein Behemoth? Vor einigen hundert Jahren hat ein Bibelübersetzer die Beschreibung von der Behemoth gelesen und gedacht, es muss doch ein Nilpferd sein, ein Flusspferd. Und so steht das in manchen Übersetzungen bis heute. Aber das ist nicht, was im Urtext steht. Einiges in der Beschreibung passt sehr wohl zu einem Nilpferd, aber nicht alles. Lesen wir selber. Sehe doch den Behemoth, sehe doch das Tier, den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Nun, in der Evolutionslehre gibt es erste Dinos. Nachdem sie ausgestorben sind, entsteht viel später der Mensch. Mit einem riesen Zeitspanne dazwischen. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass alle Landtieren, einschließlich Dinos, im selben Schöpfungstag geschaffen worden sind wie der Mensch. Und nicht lang auseinander. Also das ist eine pauschale Aussage hier. Sehe doch das Tier, den ich mit dir gemacht habe. Also Mensch und alle Tiere eigentlich zur selben Zeit geschaffen. Also es passt zum Nilpferd, es passt zum Iguanodon 1:1. Gras frisst er wie das Rind. Nun, der Nilpferd ist einer von Afrikas gefährlichsten Tieren. Ich habe einen Kollegen, der ist Jäger in Afrika. Und er sagt, er hat mehr Angst vor Nilpferden als Löwen. Das sind heimtückische Biester, die Dinge da. Wenn sie dich erwischen, machen sie ihr Maul auf, macht zu und du bist tot. Aber die sind ganz nett. Die töten dich nur, die fressen dich nicht. Die fressen nur Kraut und andere Kräuter. Und mit so einem Gebiss könnte der natürliche Iguanodon problemlos Kraut verzehren. Auch sonst mit spitzen Zähnen, aber ja. Also ich würde sagen 2:2. Die Beschreibung passt bis jetzt zu beiden. Siehe doch seine Kraft in seinen Lenden, seine stärkenden Muskeln seines Bauches. Dicke Bauch, starke Muskeln. Und die Iguanodon muss Tonnen vom Gewicht hochhalten. Starke Muskeln. 3:3. Lesen wir weiter. Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Und ein Zeder ist ein recht großer Baum. Und hier, bitteschön, fällt der Nilpferd weg. Ein Nilpferd hat nicht einen Schwanz wie ein Zederbaum. Ein Iguanodon sehr wohl. Und das heißt, er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Nun, in den alten Zeichnungen wurde der Iguanodon immer mit dem Schwanz auf dem Boden dargestellt. Aber wir wissen heute von der modernen Untersuchung von seinem Skelett, dass er sehr wohl auf seine Hinterbeinen aufrichten könnte, mit dem Schwanz stutzen und mit seinen Armen Blätter von den Bäumen runterholen, um zu fressen. Aber beim Gehen ging er auf allen Vieren hinunter und dann ging der Schwanz hoch. Das sehen wir später auf einem anderen Bild. Die Bibel braucht Bilder. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann stellen wir uns nicht etwas Viereckiges vor, aus Holz und mit Metallbeschlägen und so. Wir wissen, es ist ein Bild. Röhren aus Bronze sind seine Knochen. Natürlich weiß Gott, dass die Knochen nicht aus Bronze sind. Seine Beine wie Stangen aus Eisen. Das sind Bilder. Redet einfach etwas von der Stärke. Und die Beine sind eigentlich verhältnismäßig dünn und spindlig, ja. Mit dünnen Knochenwänden. Aber Röhren, das ist ein Bauplan. Und ich mache hier ein kleines Experiment. Da habe ich Kopierpapier, ein bisschen dicker als sonst. Und wo bist du? Ja, hier. Kann ich diese schwere Stein auf das Papier stützen? Das Papier hält es? Die Antwort ist ja. Ich nehme den Clou hier. Ich mache ein Rohr. Dadurch wird eine Seite verdoppelt. So unweigerlich hier, wenn es schnell gehen soll. Und ich mache ein Rohr. Das Material ist immer noch dasselbe schwache Material. Das ist nicht Magie, was ich mache. Es hat nur mit Physik zu tun. Und jetzt, wenn ich die Platte oben drauf setze, vorsichtig, es hält. Könnte man noch mehr, aber da will ich das Fossil nicht beschädigen. Mit dem richtigen Bauplan wird das Schwache stark. Und im Grunde genommen, mit allen diesen Beispielen, will Gott Hiob illustrieren, hey Mann, auch wenn du nicht alles verstehst, ich habe einen Plan für dein Leben. Also die Knochenwände sind nicht besonders dick, aber mit diesem super Bauplan, Röhre, können sie Tonnen vom Gewicht hochhalten. Und da kommt eine ganz interessante Aussage. Liebe Frauen, er ist der Erstling der Wege Gottes. Es ist ein Primatier. Und Iguanodon ist einzigartig in manchen Beziehungen. Zum Beispiel Dr. David Norman hat vor ein paar Jahren in Ahrtal gesprochen, habe ihn dort kennengelernt, ist weltführender Experte für Iguanodons. Er sagte, die Hände des Iguanodons suchen ihresgleichen in der ganzen Schöpfung. Es ist einzigartig. Nun, er redet von Schöpfung, aber nicht vom Schöpfer. Er glaubt nicht an einen Schöpfergott. Aber was er sagt, ist richtig. Die Hände des Iguanodons suchen ihresgleichen in der ganzen Schöpfung. Die bestehen aus einem dünnen Finger, sehr beweglich, drei mittlere Finger zusammengewachsen mit Hufnägel und einen spitzen Daumen. Die drei zusammengewachsenen Finger mit Hufnägeln, die bilden einen Fuß. Und so wissen wir, dass sie sehr wohl auf die Hinterbeine laufen könnten, aber beim Gehen ging der Schwanz hoch wie ein Zeder. Die liefen auf ihren Händen. Der kleine Finger, sehr beweglich, konnte Äste einhacken und runterziehen, um Blätter zu fressen. Und der Daumen war sein Büchsenöffner. Harte Nüsse, so weiter mit einem Schlag öffnen. Früchte. Also eine polyfunktionelle Hand, eine Hand mit mehreren Funktionen, einzigartig in der ganzen Schöpfung. Und der, der ihn gemacht hat, Gott, hat ihm sein Schwert beschafft. Und das ist die entscheidende Aussage, dass uns hilft, dieses Tier, dieses Behemoth zu identifizieren. Die Hände von einem Iguanodon, dieser Daumen, ist nicht nur ein Büchsenöffner, es ist eine Waffe. Bauch aufschlitzen, Augen ausstechen, im Nahkampf. Alle Merkmale, die von diesen Tieren erwähnt werden, passen zu einem Iguanodon. Aber nicht alle zu einem Nilpferd. Und er kann ihm in die Nase greifen, in die Augen greifen, Entschuldigung, und ihm in der Vater die Nase durchbohren. Die Ägypter haben Nilpferde nicht nur gejagt und getötet, sie haben manche gefangen nehmen können, in Käfigen gesteckt und vor Pharao geführt als Tribut. Aber hier möchtest du versuchen, dem einen Ring durch die Nase zu legen? Lieber nicht. Hiob war sehr beeindruckt und dann wurde er an ein zweites Tier erinnert. Der Leviathan lebt im Wasser. Und da war der Widerstand weg. Hiob antwortete dem Ewigen, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Und kein Plan für dich unausführbar ist, was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß. Er wird nachher doppelt so viele Tiere bekommen wie vorher und wieder mit seiner Frau 10 Kinder. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wann hast du Gott das letzte Mal gesehen? Mit deinem Auge? Noch nie. Ja, noch nie, da kannst du auch nicht. Wärst du nur Bratwurst, hey? Ja, man kann nicht. Ja? Aber was hat Hiob gesehen? Er wurde an die Schöpfung erinnert. Er wurde an Gottes Handiwerk erinnert. Ich habe ihn erkannt, tief in meinem Herzen. Es gibt ein Buch auf dem Büchertisch, das ist ein allgemeines Nachschlagwerk für Eltern und Jugendarbeiter und Kinderarbeiter. Leben woher? Wunder der Schöpfung. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und ich muss sagen, ich habe auch bereut, wie ich Gott Vorwürfe gemacht habe damals. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum ausgerechnet ich. Und das war nicht das erste Mal, dass wir ein Baby verloren hatten. Das wäre schon der zweite gewesen. Warum wir? Wir sind ja nicht Kriminellen. Wir wollen dich dienen. Ich musste mich selber erkennen, damit ich überhaupt die Größe Gottes erkennen könnte. Und so ist es auch. In diesen Kapiteln hier, in dieser Begegnung zwischen Gott und Hiob, kommt Hiob zu dem Punkt, wo er sich selber erkennt. Und dann kann er Gott erkennen. Also, wir lassen sie wieder verschwinden, dorthin, wo wir sie gefunden haben, in den Steinen. Ah, Kinder, das nächste Mal, wo ihr in Kanada seid, ich habe etwas für euch versteckt gelassen dort. Ich muss nur die Eltern überzeugen, die Flugbillette zu organisieren und so, ja. Also ihr landet in Calgary, ihr habt euer Camper, ihr fährt nicht sofort in die Rocky Mountains zu den Grizzlybären, das kommt erst nachher, zuerst fährt ihr auf der Prairie, wo es flach ist, wie ein Tisch. Und ihr braucht ja gar nicht bis zum Red Deer Valley zu fahren, ihr kommt zu diesem kleinen Tal und das heißt das Tal der toten Männer. Und dort unten habe ich etwas für euch gelassen, ja. Es ist ein bisschen versteckt, ihr müsst es finden. Nun, passt auf. Bevor ihr hinunterklettern, nimmt mindestens jeder von euch 1,5 Liter Wasser mit. So eine richtige Flasche Wasser. Nee, ist ganz nah. Katzensprung, ich brauche keinen. Okay, geh ohne Wasser, dann wisst ihr, warum es Tal der Toten Männer heißt. Aber dann ist es auch zu spät. Bitte nimm Wasser mit. Und ihr geht hinunter und ihr schaut dort. Es könnte aber sein, dass jemand schon dort war. Ich halte diesen Vortrag schon viele Jahre und erwähne das. Vielleicht war jemand dort und hat es schon gefunden. Macht nichts. Dann guckt ihr her. Wenn nicht her, dann her. Oder her. Und wenn Mutter es erlaubt, hier oben. Aber vielleicht kommst du gar nicht nach Kanada. Das gibt es ab und zu Leute, die nicht nach Kanada kommen. Ja? Das kann gehen. Ja? Die Kanadier, die kommen zu euch. Die halten Dinosaurier-Vorträge und spielen Eishockey bei euch. Ja? Mach nichts. Wenn du jemanden kennst, der weiß, wo sie sind. Fossilien. Das ist das, was ich dort für euch gelassen habe. Aber die gibt es auch bei uns. Und wenn du das nächste Mal ein Fossil findest oder siehst, dann denk an diesen Abend zurück, an den Dinosaurier, diese Riesen und Zwerge, die Urzeit, und was die Bibel dazu sagt. Und liebe Mütter, ich hoffe, dass ihr alle jetzt angefreundet sind mit Dinosauriern. Dann ist der Zweck meines Vortrags erfüllt. Und alle zusammen, bitte nicht vergessen, jetzt könnt ihr eure Handys wieder flott stellen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für meine Mutter, die so viel für mich getan hat und so viel für mich gebetet hat und mir so viel geholfen hat, und für meinen Vater. Und die sind beide jetzt bei dir in der Ewigkeit. Ich danke dir für die Gewissheit, man kann zu ihnen gehen. Weil du bist der Weg und die Wahrheit. Und ja, da kommt man ans Ziel. Ganz herzlichen Dank. Und ich danke dir für Dinosaurier. Wunderbare Geschöpfe. Faszinierend. Artenreich. Ein Hinweis auf deine Schöpferallmacht. Und segne du jeden, der hier war heute Abend. Es gab eine Menge Informationen. Für den einen wird das eine wichtig sein, für den anderen etwas anderes. Aber dass jeder etwas mitnimmt von dem, was du ihnen heute Abend zeigen wolltest. Dies bitte ich im Namen Jesus.